Bäckerei Konditorei Vogt präsentiert.
FC Thekenphilosophen, der Talk rund um den 1. FC Köln mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen.
Hallo und herzlich willkommen bei den FC Thekenphilosophen. Die Weihnachtsausgabe könnte man sagen, aber viele werden das ja auch sehen, wenn die Weihnachtstage längst vorbei sind. Wir haben eine Menge vor heute, deswegen halte ich mich gar nicht lange auf mit Vorreden. Nochmal ein Dankeschön an die Bäckerei Vogt natürlich, die uns hier sponsert. Und wir werden aber jetzt über den 1. FC Köln reden. Das mache ich mit folgenden Gästen. Ich fange mit dem Ex-Profi an, passenderweise natürlich auch zu unserem Hauptsponsor. Freut uns sehr, dass es geklappt hat. Alex Vogt, ehemaliger Spieler des 1. FC Köln. Grüß dich, Alex.
Hallo.
Ja, dann natürlich unseren weiteren Gast, diesmal von den Medien, Sport1-Kommentator. Die Stimme kennen wir alle seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten kann man sagen. Trotzdem jung geblieben, frisch und wie immer Markus Höhner. Grüß dich, lieber Markus.
Du sollst nicht lügen.
Nee, du war nicht gelogen.
Hallo zuhören.
Nur übertrieben. Und dann natürlich unser Chefanalytiker, wie ich ihn immer gerne nenne. Auch er konnte es wieder mal einrichten. Wir freuen uns auf Julian Witzel von der WAZ. Grüß dich, lieber Julian.
Ja, schön, dass ich hier sein darf. Und
ja,
schön, dass du auch an der Sendung teilnimmst.
Ich habe beschlossen, teilzunehmen. Und zwar, ganz ehrlich, ich habe ziemlich den Kaffee auf und ich bin gespannt, wie die Gruppe hier reagiert auf meine Ausfälle. Weil so langsam aber sicher bin ich dafür, die Alarmglocken schellen zu lassen. Also normalerweise hat man süßer die Glocken, die klingen, gesagt um die Weihnachtszeit. Aber ganz ehrlich, ich mache mir mittlerweile schon Sorgen, der Trend in den letzten 6 Spielen ist in meinen Augen katastrophal schlecht und ich finde, das kann man auch nicht mehr schönreden, was teilweise schon wieder passiert, ist ja auch Geschichte beim 1. FC Köln. Von daher, lieber Alex, übertreibe ich gerade oder jetzt diese Niederlage gegen Union Berlin, dieses Spiel, wie würdest du das jetzt im Nachhinein mit ein bisschen Abstand bewerten?
Du darfst gerne übertreiben, weil das ist ja in Köln, wird ja auch gerne gesehen, wenn man mal in beide Richtungen ein bisschen übertreibt gerade. Insofern ist das nicht schlimm. Nein, also ein großer Fußballmacher in Deutschland hat ja vor nicht allzu langer Zeit mal einen Spruch gemacht, the trend is your friend. Und wenn man danach geht, dann sieht es im Augenblick wirklich dann auch aus, als ob der FC wieder richtig unten reinrutschen würde, was ich aber nicht so sehe. Ich sehe das jetzt nicht so schwarz und so kritisch. Sicherlich gibt es ein paar Punkte, wo man sagen muss, da sollte sich schleunigst was ändern, aber ich sehe es nicht so, so kritisch und so gefährlich, wie du es tust. Aber Tatsache ist natürlich, dass du mit einem schon Ausblick auf Januar ersten Spiel in Heidenheim natürlich schon irgendwo ein Brett zu bohren hast, was diesen Trend ganz maßgeblich beeinflussen kann, in welche Richtung es danach geht. Also das wird ein entscheidendes Spiel sein. Und wenn man die Leistungen sieht aus den letzten Spielen, die du gerade angesprochen hast, gerade auch Union und
St. Pauli
auch, das war jetzt nicht zum Zungeschnalzen, mit Sicherheit nicht. Braucht es aber auch nicht, wenn am Ende die Ergebnisse stimmen. Nur das tun sie gerade nicht und deswegen sitzen wir hier und diskutieren natürlich darüber.
Ja, Jörg Alvermann hat ja bei den geschätzten Kollegen von der Dreierkette auch von einer Ergebniskrise gesprochen. Das heißt, wir spielen gut, aber die Ergebnisse stimmen nicht. Ist das richtig?
Nein. Weil sie spielen nicht gut. Das hat sich ja auch in den letzten Wochen durchgezogen, dass dieser anfänglich extrem positive Saisonstart auf allen Ebenen, erfolgreiches Spiel, gutes Spiel, dass das ja in den letzten Spielen auch gelitten hat, dass die Leistungen einfach nicht passen und das ist schwerwiegend, was Alex gerade sagt, Heidenheim, hatten wir glaube ich schon mal, dass in Heidenheim ein entscheidendes Spiel war und da willst du eigentlich jetzt gerade nicht spielen, lustigerweise hast du danach Bayern München zu Hause und dann kann sich die ganze Geschichte verschärfen und werden wir sicher gleich nochmal im Detail drüber reden. Letztlich gibt es ja auch Gründe, warum der gute Kurs verloren gegangen ist. Der Trainer hat da einige Spielchen gemacht mit der Mannschaft und das muss man sicher mal diskutieren.
Werden wir auf jeden Fall uns die Zeit für nehmen. Jetzt bin ich erstmal auf Julians Antwort gespannt zu der ganzen Thematik. Der hat jetzt genug Zeit, sich was zurechtzulegen und kann jetzt richtig ausholen.
Ja, eigentlich wurde ja schon alles gesagt. Also ich sehe es auch nicht ganz so dramatisch, dass die Alarmglocken schellen sollten, aber es sind Anzeichen dafür, dass es eine klare Krise ist und nicht nur eine Ergebniskrise, das muss man sagen. Dennoch bin ich nicht dabei zu sagen, ja, wenn man den guten Start wegradiert, dann wäre man unten. Also wenn man immer so im Fußball rangeht, dann könnte man immer irgendwo Ergebnisse wegradieren und sagen, dann würden sie so und so stehen. sie stehen jetzt zu Recht da, wo sie stehen, aber natürlich mit einem Abwärtstrend. Und der hat natürlich auch Gründe. Du siehst, seit Wochen trifft kein einziger außer Elmaller, beziehungsweise wenn er nicht trifft, trifft gar keiner. Mhm. Es wird auch nicht die nötige Gefahr erzeugt. Und Kwasniok versucht, was er am Anfang sehr gut geschafft hat, durch Einwechslung was Positives zu erzeugen. Seit Wochen doktert er rum und findet da irgendwie keinen richtigen Schluss. Also ich fand es sehr gut, dass er jetzt zum Beispiel Kaminski wieder links hat spielen lassen, aber ich habe schon ziemlich getobt, muss ich sagen, als ich gesehen habe, dass Elmaller auf der Bank sitzt.
Warst du nicht alleine? Also ich habe dann in dem Moment, habe ich mal dann längerer Zeit mal wieder in einem Forum was geschrieben. Ich will meine eigene Reaktion, weil das direkt dann in Folge kam, einfach mal vorlesen. Schlau der Trainer, weil sich alle auf Elmaller verlassen, stellt er den nun einfach nicht mehr auf. Jetzt müssen die anderen wieder selbst was tun, man muss nur drauf kommen. War natürlich ein bisschen ironisch. Aber ist schon komisch, weißt du, da halb Europa jagt diesen Spieler, haben gerade festgestellt, 40 Millionen ist jetzt der Transfermarkt wert. Also ich muss ehrlich sagen, ich war schon sehr überrascht und wahrscheinlich wollte auch wieder alle überraschen. Das macht er ja immer.
Ja, das ist ja mit Sicherheit ein Thema, auf das wir noch zu sprechen kommen, was die Positionen und das Rotieren angeht.
Fangen wir beim Spiel an.
Natürlich muss so ein Junge spielen. Also da gibt es keine Diskussion. Du hast jemanden, der Tore schießt, der gefährlich ist, in jeder Situation immer was machen kann. Auch mit einer Situation. Er ist mittlerweile soweit, er hat diese Fähigkeiten, in einer Situation ein Spiel zu entscheiden. Ja. Und gerade in dem Spiel gegen Union Berlin, er spielt linke Seite offensiv. Da spielt mit Trimmel jemand, der jetzt vielleicht nicht mehr der Allerschnellste ist, ne? In der Endgeschwindigkeit zumindest. Da stelle ich natürlich einen dagegen. Das könnte ein absolutes Mismatch werden in dem Spiel und absolut entscheidend werden in so einem Spiel. Da lasse ich ihn spielen, solange die Füße tragen. Und wenn er dann tatsächlich irgendwann mal müde werden sollte, dann kannst du ihn immer noch rausholen. Aber in meinen Augen absolute Fehlentscheidung, den Jungen nicht spielen zu lassen. Definitiv.
Okay. Also Elmaller ist soweit mittlerweile, dass er von Anfang an spielen muss eigentlich.
Ja, gut, ich kann auch verstehen, wenn du mal hingehst, zum Beispiel, keine Ahnung, zu Hause, tiefer Gegner. Und Elmaller braucht ein bisschen Platz natürlich auch, um seine Schnelligkeit auszuspielen. Aber du weißt ja auch, wie Union spielt. Und eine Mannschaft, die einen Außenverteidiger hat, der jetzt nicht der allerschnellste ist, da stelle ich doch meinen besten Dribbler gegen. Und das ist ja irgendwie fast schon logisch. Der ist 19 Jahre alt, der hat eine Vorbereitung mitgemacht, der war nie verletzt, der spielt auf Profiniveau jetzt schon ein bisschen länger. Dritte Liga ist keine Kirmesliga, da wird auch vernünftig trainiert. Also körperlich, das ist für mich kein Argument. Der Junge muss spielen.
Okay, Meinungen?
Ja, habe ich ja gesagt. Also der FC kann es sich nicht erlauben oder ist nicht in der Position, so einen Spieler nicht spielen zu lassen. Gibt's für mich kein Vertun. Also ich fand das mit Kaminski links trotzdem nicht verkehrt. Aber dann stell doch, da hinten drin sind ja nur Büffel bei Union. Dass der Ache es auch schwer haben würde, ist auch klar. Dann versuch's doch diesmal dann, dass Elmaller vielleicht eher so auf der Neuner-Position so halb ist und dann zwischen den Räumen da versucht, in die Tiefe zu kommen oder sonst was. Oder halt auch mit den Trimmel zu bespielen. Ich hab's null verstanden, wirklich. Also mir wurde es auch nicht während der Halbzeit klar, wieso, was da aufgehen sollte, außer dass man vielleicht Kaminski wieder besser in Position bringt, was zumindest so halb geklappt hat, weil er war schon deutlich sichtbarer wieder als die letzten Wochen. Also auch was Abschlüsse anging und so. Klar, wenn er dann nach 5-6 Minuten das Tor macht, sagen alle, war es ein Schachzug, ne?
Naja, ist klar, ne?
Aber trotzdem, also dieses Element Elmaller hat mir brutal gefehlt. Also hat mich auch wirklich richtig sauer gemacht.
Ja,
je länger das Spiel ging, weil du hast ja irgendwann nach einem ganz guten, soliden Start, so ersten 5 bis 10 Minuten fand ich, habe ich gedacht, okay, jetzt kommen sie mal so ein bisschen Knallgas raus, ist das Spiel ja komplett eingeschlafen.
Ja.
Und dann braucht es ja gerade solche Spieler, die aus dem Nichts mal was initiieren können. Also
ich fand auch die Begründung Markus hinterher interessant, dass er gesagt hat, so von wegen, ja, ihm hat ja auch der kongeniale Partner Waldschmidt gefehlt. Also ich hätte Waldschmidt sicher auch in dem Spiel gerne zur Verfügung gehabt. Aber dass er jetzt als kongenialer Partner aufgetaucht ist, also wenn ich jetzt an die Szene in Leverkusen denke, als Waldschmidt diese Chance versendet, kann passieren, ist halt so. Aber das würde ich jetzt nicht kongenial nennen. Also wo hast du Elemente entdeckt, die das rechtfertigen?
Überhaupt nicht, hat mich auch gewundert. Für mich war die Schlüsselsituation, die Alex gerade genannt hat, ich meine, dafür kennst du, ich kenne bei Union schon gar nicht mehr jeden Spieler, aber dass der Trimmel da seit Jahren steht,
jetzt immer da.
Das weißt du und du denkst dir, komm, das ist reizvoll. Und den Aspekt liegen zu lassen, das ist eine der Rochaden, die ich in den letzten Wochen nicht begreife. Und ich finde, also ich finde den Trainer cool irgendwie. Ich finde den gut. Ich glaube, dass er im Leadership eine Mannschaft führen kann. Ich glaube, dass er eine gute Identifikation mitbringt. Und man darf in Köln dann auch jetzt nicht direkt wieder über den Trainer diskutieren, aber man muss mit ihm diskutieren. Was der an personellen Puzzle-Veranstaltungen da macht, das hat die Mannschaft richtig aus der Qualität gebracht. Und das sind für mich Aneinanderreihungen von Fehlentscheidungen. Das beginnt bei Martel, der ein bundesweit beobachteter, von hochrangigen Bundesligisten beobachteter Sechser ist, der seit Jahren U21-Nationalmannschaft spielt, dort der Kapitän ist, der auf der Sechs in der letzten Saison überragend gespielt, der da gesetzt ist und dahin gehört. Warum spielt der plötzlich immer wieder in der Dreierkette? Das ist völlig unerklärlich. Das ist eines der Beispiele, wo ich mich wundere. Ich kam gegen Stuttgart ins Stadion und denke, was ist das für eine Aufstellung? Warum Martel plötzlich hinten? Sebulonsen ist klassisch geholt für die rechte Außenbahn, hat super Spiele gemacht, ist plötzlich rechts in der Dreierkette und verliert übrigens das Kopfballduell gegen St. Pauli, weil das nicht, ist kein Innenverteidiger. Und da gibt's weitere Beispiele. Ich glaube, wenn sich ein Trainer zu sehr selbst verwirklichen will und praktisch sagen will, Leute, ich habe die blendenden Ideen, dann wird's gefährlich. Nagelsmann ist ein ähnlicher Typ, da spielt plötzlich der Havertz links hinten, wo jeder denkt, was hat der für Ideen, warum ist es so extrem, bleibt doch bei den Dingen, die funktionieren. Das ist so meine generelle Beobachtung in den letzten Wochen und da gibt's weitere Beispiele.
Ja, man könnte meinen, gerade der Saisonstart hätte ihm ja recht gegeben, dass er mit diesem, so ich sag mal, Aufstellungsbingo, wie man es jetzt mittlerweile negativ besetzt nennt, am Anfang war das ja eigentlich eine Stärke, ne? Da hat man ja gedacht, so von wegen, ja, der Gegner weiß nie, was kommt und so, ne? Aber ich habe das Gefühl, er will es immer noch mehr toppen, ne? Immer noch einen oben drauf und jetzt mache ich nochmal das und da rechnet eh wieder keiner. Da wird ja sogar schon drüber, also die gegnerischen Trainer. Baumgart hat sich nicht drüber lustig gemacht in der PK vor dem Spiel, aber er hat so angedeutet, ich kann es ja eh nicht drauf vorbereiten, der macht ja eh, was er will. Ne?
Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich denke halt am Anfang, hat er natürlich rotiert, hat gewechselt, aber man muss auch gucken, das waren auch viele 1-zu-1-Wechsel. Also natürlich ein unterschiedlicher Spielertyp, Bülter für Acke, Acke für Bülter, solche Geschichten. Aber 1-zu-1, irgendwo wusste jeder auf der Position doch, was musst du tun? Wenn du rechte Schiene spielst, wie bei Sebulonsen jetzt das Beispiel, und rechter Innenverteidiger, das ist ein himmelweiter Unterschied in so einem System. Genauso mit Martel, genauso mit, keine Ahnung, Hussein Basic, der hat, glaube ich, auch schon mal weiter vorne auf einer Halbposition auf 8 gespielt. Das ist er einfach nicht. Ne? Und da brauchst du andere Spielertypen. Und natürlich hat das am Anfang geklappt. Und ich sage aber auch, das hat geklappt, weil natürlich war die Euphorie da. Die Stimmung war eine andere. Und die Spieler haben das alle mitgemacht am Anfang. Haben Ja und Amen gesagt, das funktioniert und klappt und die Ergebnisse stimmen. Man muss aber auch dazu sagen, du spielst gegen Mainz, gegen wer war noch im Europapokal am Anfang? Freiburg. Ja. Das sind alles Mannschaften, das ist traditionell so, wenn Mannschaften sich vorher im Europapokal irgendwie qualifizieren, dass sie Anfang der kommenden Saison, kannst du die immer packen. Ne? Das war für mich fast logisch zu sagen, der FC gewinnt diese Spiele. Jetzt, wo die Ergebnisse nicht stimmen, sitzt ein Acke vielleicht auch mal auf der Bank und hat die Tränen in den Augen, weil er nicht verstehen kann, dass er rauskommt, warum auch immer. Aber der hat in den letzten Spielen, auch im Pokalspiel, hat 2-3 Tore hintereinander gemacht. Da brauche ich nicht wechseln, da lasse ich ihn spielen. Das ist für einen Stürmer essentiell. Ne? Das ist, also da gibt es keine Diskussion. Für mich wird das zu viel.
Du wolltest was sagen, habe ich gehört.
Nee, ich wollte ihm nur recht geben.
Bitte, lass du das.
Nein, wie du meinst. Ich frage mich eben, wie gesagt, ich sehe da so ein bisschen so die Selbstverwirklichung und in diesem Sinne dann auch Eitelkeit, dass ich sagen würde, ey Junge, es geht nicht um dich. Du musst auch nicht den Weihnachtspulli anziehen. Das ist natürlich, wenn es fluppt, dann sagt da keiner was. Mir kommen beim Hundespaziergang die Leute hingegen, also, hat er so noch alle, sich mit dem Pulli da hinzusetzen. Das sind Oberflächlichkeiten, aber wenn es schlecht läuft, erhöht es den Druck, dann fliegt sie um die Ohren. Und vor allem, warum? Warum inszeniere ich mich da auf der Bank? Sondern sei solide, zieh deine FC-Jacke an und alles ist gut.
Ja, wie auch immer. Ich wollte eigentlich den Weihnachtspulli heute ganz bewusst nicht thematisieren, aber ich habe es ja auch nicht gemacht. Aber ich gebe dir inhaltlich natürlich recht, muss ich auch sagen. Julian.
Ich sehe das nicht so tragisch, ehrlicherweise.
Mit also dem Weihnachtspulli,
ja,
oder?
Am Anfang der Saison wurde groß gejubelt, dass er sich identifiziert und die Trikots anzieht. Da fanden es alle toll.
Du nicht? Ich nicht. Sorry, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie einen Trainer gesehen, der im Spielertrikot an der Seitenlinie steht. Warum macht man sowas? Es gibt, die kriegen 10 Poloshirts vor der Saison vom Sponsor. 10 T-Shirts. Ja. Warum macht man sowas? Ich verstehe das nicht. Ich meine, irgendein Gedanken wird da doch dahinter, wird da doch gehabt.
Ja, natürlich, das, was Markus sagt, schon der Selbstinszenierung. Aber ich kann das so ein bisschen ausblenden, solange mir das auf dem Platz jetzt nicht massiv stört, was er da macht. Und das hängt aber ja nicht damit zusammen, welchen Pulli oder welches Trikot er trägt.
Aber das sind die Sachen, Julian, du weißt, in Köln, da wir werden solche Sachen thematisiert. Da kommt der Weihnachtspulli, dann kommt
Schiebermützen,
blaue Hemden. 5 Tage frei während der Saison.
Ja, das fand ich ein Unding. Ja.
Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ist schon vorbei oder was? Ist Winterpause, oder? Das kann doch nicht. Der eine fliegt nach Lappland, der andere fährt nach Rom. Das habe ich noch nie erlebt. Während der Saison. Also nee, sorry, dass solche Sachen doch dann
noch ein ist doch normal, oder? Da habe ich dann wieder überlegt, das ist mal wieder eine andere Geschichte. Hab jetzt gerade mit Alexander Ende von Preußen Münster zusammengesessen. Ja. Der hat genau das Gleiche gemacht. Ne? Er sagt, die Jungs, die fliegen mir in die Kabine. Ich habe die wieder richtig wach gemacht. Die lieben mich dafür und sagen, wie geil, der sieht auch einen Mehrwert fürs Leben und das zahlen wir ihm zurück. Weiß es nicht. Du warst in der Kabine, weißt es besser.
Ich finde aber 5 Tage massiv.
Also Guardiola hat jetzt gerade bei der Anzahl der Spiele, die Spieler haben gebeten um einen freien Tag, hat er gesagt, nee, wird trainiert. Die kriegen jetzt über Weihnachten 3 Tage, können die zu Hause bleiben. Klar, der Spielplan ist ein anderer in England, aber die sind auch gekommen und haben gesagt, lieber Pep, kannst du uns nicht? Hat er gesagt, nee, habt ihr nicht gut genug für gespielt. Ist ein Argument.
Was ist denn Man City gegen den ersten FC Köln? Ich bitte dich.
Also, okay. Also ich muss trotzdem so ein bisschen verteidigend sagen in Richtung Kwasniok, was so angeht, Sebulonsen, Martel. Martel sehe ich sowieso ein bisschen anders, aber teilweise war er zumindest zur Umstellung auch gezwungen, was die Innenverteidigung anging. Ne? Also das muss man schon sagen. Sebulonsen jetzt vielleicht nicht.
In Leverkusen spielt Sebulonsen rechts in der Dreierkette. Klar, Innenverteidigermangel. Warum sitzt der Cenk auf der Bank? Das verstehe ich nicht.
Ich glaube, den hält er viel zu schlecht.
Ich finde, die Belege, die er geliefert hat, geben ihm da nicht recht.
Ich finde ihn auch nicht so gut. Aber ich finde Martel, ehrlicherweise, muss ich sagen, ich finde die Innenverteidigung besser.
Okay.
Weil es gibt schon einen Grund, wenn du U21-Kapitän bist im Sommer und dann nicht gehst und nur ein Angebot aus Florenz kommt. Also ich glaube nicht, dass die Angebote so massiv sind, dass er hätte gehen können zu einem größeren Club. Also kann natürlich sein. Ich glaube, da mangelt es ihm so ein bisschen an Aufbauspiel nach vorne. Und ich glaube, da wäre Kraus eigentlich ein guter Gegenpart, weswegen sie hoffentlich bald beide mal auf der 6 spielen. Ich finde auf der Innenverteidigungsposition eigentlich nicht schlecht aufgehoben, muss ich sagen.
Also doch, ich sehe ihn im Mittelfeld. Aber gut, das ist
schön. Ansichtssache, ne? Der eine und da. Also ich muss ganz ehrlich sagen, er ist auf beiden Positionen ein ordentlicher und guter Bundesligaspieler. Wo ich sagen würde, ein bisschen wohler fühle ich mich fast mit ihm in der Dreierkette. Ne?
Er fehlt mir im Mittelfeld, wenn er hinten spielt. Ja. Aber gut.
Ja, und da ist er auch wertvoll. Ich sage ja nicht, dass er...
Also ich glaube eher, dieses Sebulonsen-Ding ist so ein Zeichen, klares Zeichen gewesen, dass er mit der Innenverteidigung und Besetzung, die noch da ist, unzufrieden ist. Mhm. Und vielleicht auch der Faktor ist, was ja auch nicht unwichtig ist, wenn er hinten nicht gespielt hätte, hinten die drei sind unheimlich langsam und Schenk ist auch sehr langsam. Dass er da ein bisschen Tempo noch haben wollte. Das wäre so meine Erklärung gewesen.
Ist schwierig, da jetzt, also.
Weißt du, in Dortmund hat Cenk gespielt, hat er mir gut gefallen, gerade in der ersten Hälfte, wo viel gepasst hat. Übrigens auch wieder so eine Geschichte. Wer sich erinnert, die erste Hälfte, und das werden viele in Erinnerung haben, weil das auch so ein auffälliges Spiel. So,
ja.
Erste Hälfte war doch richtig gut. Und wenn du in Dortmund verlierst, dann verlierst du in Dortmund. Aber du bist wirklich mit erhobenem Haupt, mit guten eigenen Aktionen. In der Pause wechselt Kwasniok ohne jede Not, nimmt Bülter raus und bringt Kraus. Und damit war dem Kölner Spiel der Stecker gezogen. Ja, es gab nicht mehr einen
Anruf. Und das ist ja auch ein Signal an die Dortmunder. Nach dem Motto, wir igeln uns hinten ein. Und was ich eben noch, das wollte ich eben noch sagen, ich finde dieses Kwasniok-Argument mit Waldschmidt als Kompagnon zählt ja nicht, weil du hast ja immer noch einen Kainz auf der Bank. Und der hat das doch genauso gegen Hamburg mal gespielt.
Absolut.
Der kann doch diese Bälle viel besser spielen als Waldschmidt. Waldschmidt ist doch in erster Linie ein Ego-Shooter. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, das kann man so sehen. Aber lass uns mal kurz auch mal über eine andere Rolle reden, über eine andere Personalie. Ich finde, Thomas Kessler ist ja wirklich herausragend gelobt worden für seine Einkäufe. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass er gut eingekauft hat. Auch wenn es gerade momentan nicht so läuft. Über Lund können wir gleich auch noch mal reden. Aber muss jetzt nicht auch die nächste Stunde eines Sportdirektors schlagen, dass er sich jetzt auch wirklich mal den Trainer vornimmt. Ich meine, Aufstellungsbingo, El-Mala-Rolle, Kaminski, 5 Tage frei nach dem 11.11. Also da ist einiges angekommen. Ich finde, der Kess muss jetzt auch in der Hinsicht, auf gut Deutsch gesagt, wie sagt man heute, Eier zeigen.
Der Kess muss brennen.
Nicht nur kochen.
Wir wissen ja nicht, ob er das nicht Das wissen wir nicht.
Intern schon getan hat.
Das ist richtig. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Thomas das schon angesprochen hat, weil er kennt ja diese Abläufe in Köln auch sehr gut. Ich kann mir das schon vorstellen. Dafür muss er sich jetzt nicht öffentlich hinstellen, auch wenn wir das natürlich gerne hätten, dann könnten wir ein bisschen besser mitarbeiten, aber sich nicht öffentlich hinstellen und irgendwelche Aussagen tätigen. Ich glaube, dass er das im Doppelpass sehr gut gemacht hat, sehr gut rübergekommen ist und auch sehr gut verkauft hat und auch erklärt hat. Nicht nur verkauft, sondern auch erklärt hat, wie die Situation ist, gerade auch rund um den Trainer. Ich glaube aber auch, dass er intern angesprochen hat, also da musst du vorsichtig mit sein in Zukunft, mit solchen Aktionen. Das glaube ich mir schon.
Wie seht ihr das gerade jetzt mit der Kessler-Rolle?
Ich finde, er hat das ja relativ vielsagend jetzt nach dem Spiel auch gesagt. Wir werden es nach den Tagen zusammensetzen.
Ja.
Und ich glaube, das würde er auch machen. Also ich halte jetzt auch nicht viel davon, dass er jetzt öffentlich dagegen zetert und schimpft. Also sehe ich wie Alex, wenn er es intern macht und aufräumt, finde ich auch gut. Und wenn er gleichzeitig im Winter dann noch vielleicht mal personell ein bisschen was verändert, womit wir alle dann auch besser arbeiten können oder auch hoffentlich auch der Trainer, dann wäre das der Idealfall.
Kessler,
für mich der beste Transfer der letzten ein, zwei Jahre. Macht einen super Job, das Ganze, was du gesagt hast, im Doppelpass. Er hat eine ruhige, souveräne Ausstrahlung. Und natürlich wird der mindestens wöchentlich mit seinem Trainer reden. Ein Sportdirektor muss mit seinem Trainer reden. Und die werden über alles sprechen und werden jetzt auch die etwas schwierige Situation ansprechen, was ich eben auch gesagt habe. Die mit dem Trainer reden, ne? Nicht wieder diskutieren, ist er der Richtige. Denn das glaube ich nach wie vor, dass er das ist.
Ich auch.
Ja, aber ja. Du musst mit ihm reden und du musst ihn auch unterstützen dann letztlich, ihm vielleicht den einen oder anderen Tipp zu geben. Weil wenn dann so Dinge passieren, wirklich die Elmala-Geschichte gegen Union Berlin, ist fast unverzeihlich. So, und dann muss eben die führende Hand kommen. Und da bin ich überzeugt von, dass Thomas das toll macht. Tolle Ausstrahlung, was den ganzen Verein, wenn ich überlege, vorher, wir haben heute Morgen einen Trainer entlassen und Thomas, tolle Ausstrahlung, sehr souverän.
Ich bin absolut eurer Meinung. Also erstmal mal ganz klar zu sagen, ich hetze hier gar nicht gegen den Trainer, ich hetze gegen die Situation. Und die Situation, die darfst du nicht unmoderiert lassen, jedenfalls nicht intern. Also und das ist in Köln leider zu oft passiert. Wir haben gerade ein Buch drüber gemacht, Fahrstuhljahre. Das erwähne ich jetzt gar nicht wegen der Werbung, aber klar, kann er natürlich trotzdem noch bestellen. Danke übrigens an alle Besteller, riesig. Aber darum geht's nicht. Es geht darum, Julian wird es bestätigen können, dass sich unheimlich viele Dinge wiederholen. Und ich habe jetzt Angst, dass sich die Saison 2011, 2012 wiederholt. Das war nämlich die Geschichte, da weiß ich noch wie heute, hat beim FC-Stammtisch-Talk damals Olaf Janssen gesessen. Und hat ganz klar gesagt, nach dem Motto, wir standen im Mittelfeld, relativ weit oben, gesichert. Podolski hat die halbe Liga auseinandergeschossen. Und nach dem Motto, alles ist super, alle haben sich lieb und es wird toll. Ne? Und dann hat er, ja, aber was ist, wenn der Podolski sich verletzt? Dann spielt der Podolski privat in der Halle, verletzt sich, fällt im Prinzip den ersten Part der Winterpause aus und der FC verliert, 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 verliert. Und steigt am Ende ab. Und ich habe einfach Sorge, dass sich gerade hier wieder Geschichte wiederholt. Das wäre es nämlich nicht das erste Mal. Auch Alex kann ein Liedchen davon mitpfeifen, glaube ich, oder wie auch immer. Diese Sorge, da muss man jetzt sozusagen den Finger in die Wunde legen und nicht nur beschwichtigen. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass solche Sätze wie, wir sind ein Aufsteiger, wir müssen bedenken, wo wir herkommen, das ist mir zu seicht. Wenn man das nach außen erzählt, okay, intern aber muss anders geredet werden. Ich hoffe inständig, dass das passiert. Weil, ich sag mal, Aufsteiger, hey, wir haben uns sportlich für die erste Liga qualifiziert. Wir sind gut genug für diese Liga. Und wir haben es in den ersten Spielen bewiesen, dass wir es können. Und das Zepter haben wir aus der Hand gegeben. Und zwar teilweise selbst gewollt oder selbst gewählt. Und von daher muss man jetzt auch mal den Finger in die Wunde legen. Und da muss auch nicht ein Trainer sofort rausgeschmissen werden, sondern es muss schlicht und ergreifend dagegen gesteuert werden. So, jetzt bin ich meine Meinung losgeworden. Alex, was sagst du dazu?
Ja, nee, ich finde das Argument auch, wir sind Aufsteiger, das immer nur heranzuziehen, wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft, dann, das finde ich immer ein bisschen billig. Der FC schimpft sich ja auch gerne als großen Club, ne, nach wie vor. Ich meine, sieben Abstiege sind es mittlerweile?
Acht, ich weiß nicht. Schwierig mit dem Zählen.
Dann bist du in den letzten 20, 25 Jahren, zählst du nicht mehr zu den großen Clubs. Das muss man einfach so ehrlich sagen. Die Geschichte, ja, alles gut. Aber ich finde halt immer dieses Heranziehen von, wir sind ein Aufsteiger, wir müssen gucken, wo wir herkommen. wir kommen alle 2 Jahre irgendwo her. Und, ja, ne, und alle 2 Jahre oder 3 Jahre bringen wir irgendwelche, bringen wir immer dieses Argument. Ich finde, irgendwann ist das ausgelutscht und zählt nicht mehr. Ne? Mhm. Du bist, wie du gerade gesagt hast, qualifiziert für die erste Liga. Du hast genauso Voraussetzungen und noch bessere als Heidenheim, als, keine Ahnung, wie sie alle heißen, finanziell. Mhm. Und ich glaube, dass du im Winter, im Sommertransferfenster genauso die Möglichkeiten hast, in diesem Regal, natürlich nicht ganz oben, nicht ganz unten, aber in diesem Regal wie viele andere Mannschaften auch. Und dann kommt es dann eben darauf an, was machst du daraus? Am Anfang haben wir doch alle uns gefreut über die ganzen Neuzugänge,
ohne Ende,
die richtig gut gespielt haben. Jetzt kannst du ja nicht sagen, auf einmal, wir sind Aufsteiger. Die waren keine Aufsteiger, die kommen teilweise aus erster Liga. Und ich finde, das ist ein Argument, was nicht zählt.
Kaminski, der in Wolfsburg 0 Spielzeit hatte und was das für ein überragender Spieler ist. Ja. Und das ist ja auch das große Kompliment an Tobias, wie er unter namhaften Abgängen den Kader so gut neu strukturiert hat. Und wir in den ersten Wochen gesehen haben, was ist das für eine Kaderqualität? Die hat es ja Jahre nicht gegeben. Vor allem die Breite nicht, dass du immer wieder nachlegen kannst, dass man wirklich sagt, da kommt noch einiges. Und da muss eigentlich auch das drin sein, Pi mal Daumen, was in den ersten Wochen funktioniert hat. Deswegen ja auch so meine Verärgerung, hey, warum habe ich begonnen, ohne Not überall diese Baustellen aufzumachen? Oder wieder dieses Beispiel Dortmund, warum mache ich das? Ja. Du bist toll drin, das ist ja auch symbolisch. Du hast dich in Dortmund super verkauft, wenn du daher unglücklich 2-0 verlierst, ist gut. Aber dann Entscheidungen, wo ich sage, hey, du machst es dann auch wieder ein bisschen kaputt.
Ja. Also ich bin der Meinung, Julian und ich haben da, glaube ich, ein bisschen unterschiedliche Meinung. Wir haben immer gesagt, hier bei den Thekenphilosophen, das haben wir auch gesagt, aber nee, wir haben unheimlich oft gesagt, die Mannschaft spielt am Anfang gar nicht wie ein Aufsteiger. Sie spielt eigentlich schon sehr erwachsen und sehr gut. Aber irgendwie, und das ist der Punkt, über den wir gerade reden, habe ich das Gefühl, dass wir uns selbst, natürlich auch die Hübers-Verletzung, die wollen wir nicht außer Acht lassen, da ist irgendwas ins Wanken geraten. Und seitdem spielen wir tatsächlich wie ein Aufsteiger. Vor allem habt ihr schon mal gesehen, was wir für Statistiken mit dem Torwart haben. Julian, weißt du, wer die zweitmeisten Ballkontakte beim FC hat, über alle Spiele gesehen?
Ich nehme an, Marvin Schwäbe.
Richtig.
Wobei ich sagen muss, ich habe immer gesagt, wir spielen wie ein Aufsteiger. Ich weiß nicht, ob das anders war.
Deswegen habe ich ja gesagt, wir sind ein bisschen unterschiedlicher
Meinung. Ich meine nur im Sinne von, wie oft hast du den Ball, wie oft baust du das Spiel wirklich auf, wie viel Qualität hast du im Spiel selber, also auch wo du gewonnen hast. In Hoffenheim, finde ich, hattest du brutal viel Glück. Hättest du zur Halbzeit auch 3-0 zurückliegen können. Und das hat sich so ein bisschen durchgezogen, aber diese positiven Momente und dieses Kämpfen und dieses Beißen und ich finde dieses im Spiel drin sein, das hat sich auch verändert. Mhm. Diese Mentalität, also auch mal ein dreckig auch von der Wanne zu treten.
Ich war in Gladbach im Stadion beim Derby.
Ja.
Das war für mich so ein bisschen Turning Point. Muss ich
das war die Trendwende.
Ergebnis, ja, ist das eine, aber da hat irgendwas hat mir da gefehlt.
In dieser, so einem Derby. Dieser Biss,
dieser irgendwas Wille, ne? Hat mir da gefehlt.
Ja.
Zu sagen, wir kämpfen hier auf Biegen und Brechen und gucken, dass wir hier mit irgendwas rausgehen. Das hat irgendwas war da nicht so, wo ich da, und Gladbach war, weiß Gott, nicht in einer guten Situation. Ne? Und das hat mir irgendwie total gefehlt. Und seit dem Punkt habe ich irgendwie so das Gefühl, dass die Kurve nach unten zeigt. Nicht nur spielerisch, sondern klar, sie laufen und machen und tun alles. Aber so dieses Letzte, ne, dieser letzte Funke, der fehlt mir total.
Übrigens war das nach Gladbach mit den 5 Tage frei, ne? Wollte ich nochmal am
Rande. Das spricht ja auch für dieses, finde ich, immer dieses Nicht-Wach-Sein. Allein dieses, das hatten wir jetzt auch schon ewig oft, diese vielen Standards, die du schluckst, ey.
Ja.
Immer diese zweiten Bälle, dieses mal dran sein am Mann oder sowas. Du hast immer das Gefühl, die sind einen Ticken zu spät dran oder dann nicht ganz wach. Anders kannst du ja nicht erklären, wie der Lund den Ball erklärt. Das war eine Lulli-Ecke. Und den legt er ja mustergültig vor. Besser kannst du ihn gar nicht hinrollen.
Ja.
Ich meine, dass er dann so durchgeht, geschenkt. Aber stimmt, passt halt einfach wieder komplett ins Schema rein im Moment, finde ich.
Das haben wir eben bei der Auflistung vergessen, die vielen Gegentore bei Standards. Mittlerweile glaube ich da nicht mehr an Zufall.
Und Schwäbe, die vielen Ballkontakte. Wie steht ihr denn zum Aufbauspiel? Ich habe gegen Eintracht, das ist schlecht einfach für meine Nerven, was da gemacht wird.
Ja, gegen 2-1.
Gegen Frankfurt, erster Ballverlust im ersten eigenen Drittel. Mist. Zweiter Ballverlust im ersten eigenen Drittel. So, aus dem dritten Ballverlust, wo ich schon denke, ey, ich werde doch irgendwann aus dem Schaden klug und merke, dass die einfach gut anlaufen und sehr stark sind, könnte ich doch mein Konzept ändern. Aus dem dritten Ballverlust entsteht die Ecke, die zum Ausgleich führt, und aus dem vierten Ballverlust auf der rechten Seite entsteht das 1-2. Warum ziehe ich so eine Nummer immer weiter durch? Ist ja auch schwer nachzuvollziehen.
Das ist ja auch,
ich glaube, die Mitmenschen um uns rum, da, ich bin nicht der Einzige, der da nerven lässt.
Ja, es ist, also auch ich habe ja dieses Rückpassgewitter auf den Torwart nicht umsonst erwähnt. Die wissen teilweise gar nicht, wohin mit dem Ball. Also man muss dazu sagen, Schwäbe hat ja auch die meisten Spiele. Ne? Also von daher ist das vielleicht ein bisschen verschoben. Aber wenn es in Prozent ausdrückt, auf die Spiele bezogen, ist er immer noch der mit den vier meisten Kontakten. Und das ist halt in letzter Zeit unheimlich oft. Am Anfang habe ich das nicht so oft gesehen. Da kam der Ball nicht so oft zum Torwart zurück. Jetzt scheinen die einfach nicht mehr zu wissen, was sie tun sollen.
Also ich denke immer, klar, der Trainer gibt logischerweise was vor. Sie werden irgendwas einstudiert haben, gerade aus der Dreierkette raus. Bist du aber irgendwann eingeschränkt, aus der Dreierkette raus aufzubauen. Heißt, der Gegner macht das Zentrum dicht in der Regel und du hast nur noch die Möglichkeit, deine Schienenspieler zu erreichen. Die sind aber alleine auf den Seiten. So, was machst du? Der Ball geht raus, der Ball kommt zurück, der Ball geht wieder zurück, geht auf die andere Seite. Das ist häufig in den letzten Spielen so gewesen. Dann ist es zum einen an dem Trainer zu sagen, pass auf, in der Halbzeit, keine Ahnung, wir passen das ein bisschen an. Wir stellen vielleicht mal auf eine Viererkette um, ziehen bei Bedarf mal jemanden zurück oder lassen ihn weg, haben eine Anspielstation mehr im Mittelfeld. Oder aber man sagt ganz einfach mal, weißt du was, spiel den Ball einfach mal nach vorne. Mhm. Wir gehen nach und gucken mal, was der Gegner damit macht. Aber das können auch die Spieler auf dem Platz entscheiden, weil die sind nun auch alle lange genug dabei und Profis, und um Entscheidungen zu treffen.
Ja.
Und nicht nur rauszugucken und zu sagen, der Trainer, darf ich jetzt oder darf ich nicht? Das, da erwarte ich schon, dass irgendwo ein Spieler oder Mannschaften hingehen und so erfahrene Spieler, Dominik Heinz, so erfahren und zu sagen, hey, das spielen wir jetzt mal anders. Mhm. Also da ist nicht immer nur der Trainer im Boot auch, aber das sind auch die Jungs auf dem Platz, die müssen das auch mitentscheiden.
Klar, die wollen ja natürlich.
Spielt aber vielleicht auch mit ein, dass so die am Anfang im Zentrum auch so ein bisschen für Stärke gesorgt haben, mal Vertikalbälle, auch wie so ein Johannesson und so, der hält ja auch komplett durch. Also dieses Mal nach vorne, frische nach vorne spielen, das fällt im Moment total ab. Ist immer ein Abkippen, Abbrechen.
Ich habe letztens irgendeiner hat das Argument gemacht, der wäre überspielt. So, jetzt spielt der FCL im League Cup, im FA Cup und im Europapokal. Also sorry, was, das verstehe ich nicht.
Nationalmannschaft kam noch dazu.
Ja, Nationalmannschaft,
das ist Johannes.
Ja, na gut, der ist jetzt ja ausgeschieden.
Das sind alles so Sachen, die finde ich komisch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Das ist aber auch wieder dem System geschuldet. Ich stelle auch immer wieder die Frage, warum überhaupt Dreierkette? Du opferst dafür ja auch einen Mittelfeldspieler. Und
du hast gar nicht mehr so viele Innenverteidiger, ehrlicherweise.
Das ist ja, warum spiele ich eine Grundordnung, wo ich drei Innenverteidiger brauche, wenn ich gerade keine habe? Das ist, ja.
Ja, das ist auf jeden Fall. Ich denke, wir müssen über das Spiel gar nicht mehr so lange reden, aber ich würde gerne nochmal über die rote Karte reden, weil die natürlich auch wieder personell was verändert und bei uns schwächt. Raff Vandenberg, ich denke mal, über die rote Karte muss man, glaube ich, nicht diskutieren. Ne?
Nein.
War er einfach schlicht und ergreifend.
Keine gute Position gehabt, keine gute Positionierung. Deswegen
schlecht gestanden.
Pech natürlich auch, ne? Dass er plötzlich irgendwie, aber.
Weil er wird schnell.
Wenn er sich ja irgendwie mit der Brust noch davor schieben könnte oder so, aber. Ja. Es war halt extrem bitter, finde ich, weil du merkst ja, dass der von Spiel zu Spiel, finde ich, besser reinkommt und dass er auf jeden Fall viel, viel mitbringt.
Ja.
Also
das tut mir besonders weh, weil er eigentlich gut gespielt hat. Er war ja einer von den Lichtblicken, auch in den schlechteren Spielen.
Also das ist ja wirklich Pech, ne? Er geht, wie gesagt, ein kleines Stück rüber, dann hat er mit der Brust und das will er hier eigentlich.
Ja, genau.
Ne? Das ist ja kein beabsichtigtes Handspiel, aber es ist laut Regel natürlich eins. Und
also ich bin kein Dingert-Freund, aber da habe ich nichts gefunden, was ihm anlasst.
Ich bin aber auch kein Freund von dem. Wie ein Diktator in der ganzen Anrede und Gestik. Die Entscheidung allerdings.
Die war richtig. Ja. Also, kann man nichts anderes sagen. Ja, ich habe ihn eben schon angedeutet. Mensch, was ist der? Also der Christopher Lund, mittlerweile habe ich ja fast schon Mitleid. Ne? Also das ist ja, was der Kerl momentan eine Pechsträhne hat, oder stimmt es seinem Kopf nicht? Ist er so ein bisschen auch das Sinnbild der FC-Krise?
Wäre mir jetzt ein bisschen zu groß, aber er hat natürlich, und da muss man auch wieder aufs Derby kommen, ne? Da ist er natürlich in ein Ding reingerutscht oder in zwei, drei Dinger reingerutscht.
Ja.
Mehr als unglücklich, mein Elfmeter, boah, hin oder her, das sind ja alles so Entscheidungen auch gewesen, ne? Handspiel. Da hat der Schiedsrichter sich übrigens auch nicht mit rumgekleckert in dem Spiel. Ne?
Stimmt.
Das war ja nun wirklich.
Aber schenken am Ende nochmal hoch.
Ja, seit dem Spiel auch.
Ja.
Ist der auch in einer Krise, ne? Formkrise, da kommt, wo er auch im Augenblick nicht rauskommt.
Ja.
Ich fand den vorher eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, mit seiner Schnelligkeit und allem drum und dran, Dampf nach vorne auch, richtig gut.
Ja, oder hast du den auch verunsichert, indem du plötzlich das funktionierende Element dann rausgenommen hast und dann lass es doch.
Das meine ich ja.
In Bremen kam er rein, da hat er erst diesen Horrorpass gespielt, aber danach war er richtig gut, finde ich, mit Elmaler auf der linken Seite. muss natürlich auch ein bisschen in meine Jungs Vertrauen und eine Regelmäßigkeit schaffen. Ja. Aber
ja, für mich ist das wirklich Kopfsache. Ne? Und irgendwie, klar, du hast jetzt gerade diese Phase, wo du, ne, hast du Scheiße am Schuh,
das ist halt
um an die Breme zu zitieren.
Also nur mal ganz kurz aus Spielersicht. Ne?
Ja.
Also wenn es gut läuft, vernünftig läuft, du hast ein funktionierendes System und wirst dann aus irgendwelchen Gründen, Woche für Woche wird da gewechselt, dann fragst du dich als Spieler, also ich habe jetzt gut gespielt, es geht ja um Leistung, sollte man meinen. Ich habe jetzt gut gespielt, die Woche danach habe ich gut gespielt, es hat alles funktioniert, die Ergebnisse stimmen. Warum muss ich jetzt raus? Das kannst du einmal erklären. Taktisch vielleicht, okay, schneller Gegenspieler, Kopf halt stark, was weiß ich. Aber nicht 3, 4, 5 Mal, dass du hingehst und dann auf einmal anfängst zu würfeln, das machen wir mal so. Das verunsichert eine Mannschaft. Da geht kein Weg dran vorbei. Ich habe Trainer gehabt, die haben gesagt, wenn das funktioniert, dann bleibt das so stehen und fertig. Dann wechseln wir vielleicht mal einen Neuner mit einem anderen Typ Neuner, aber nichts anderes. Die Achse bleibt stehen. Klar, kommen Sperren, Verletzungen, alles kein Thema. Aber trotzdem glaube ich schon, dass du irgendwo ein Gerüst immer stellen konntest. Und drumherum kannst du immer ein bisschen was verändern. Aber das Gerüst hat er irgendwann auseinandergerissen. Und das verunsichert eine Mannschaft. Da geht kein Weg dran vorbei.
Und das ist die negative Entwicklung, die mit diesen ganzen Wechseleien begonnen hat. Ich kommentiere unendlich lange, ich habe sowas oft gesehen, aber es gibt keine klarere Ansage, als wenn dir das ein Spieler, ein Ex-Spieler sagt, dass die Jungs das natürlich so empfinden. Und
ja, also das ist ja, es hat ja sogar Thielmann hat ja mal so angedeutet vor dem Derby Light, dass das, naja, ich sag mal, das nicht ganz so glücklich fand. Also er hat es nur angedeutet, aber ich glaube, wer zwischen den Zeilen lesen kann, konnte schon sehen, dass er sich beklagt hat, wobei Thielmann ja auch so ein bisschen leistungstechnisch momentan aufpassen muss.
Aber Thielmann ist halt so, meiner Meinung nach ist Thielmann halt einer wie viele im Kader, die beim FC da, weil dass sie die spielen zurecht beim FC, weil sie nicht über die ganzen Monate die Leistung vom Anfang abrufen. Die haben immer Täler und Wellen drin. Ähnlich ein Bülter. Ich bin mir sicher, ein Bülter würde in der Rückrunde auch wieder kommen. Der würde am Ende so seine 5, 6 Tore haben. Aber du hast natürlich keine Spieler, die konstant diese Top-Top-Leistung an den Tag bringen. Dann bin ich natürlich bei Alex, dann halt das Gerüst wenigstens so beisammen, dass sich alle so ein bisschen daran ranziehen können oder aufziehen können. Ne?
Ja. Aber dafür hast du ja eben diese sehr gute Kaderbreite. Ne? Ja. Wenn du lest, Thielmann, Kaminski, du hast Waldschmidt, du hast Kainz, du hast Meiner, El Maller. Deswegen würde ich persönlich auch, weil das ja auch eine Stärke des Kaders ist, diese 8 Offensiven da vorne. Deswegen würde ich auch ein 4-2-3-1 spielen mit Martel und Johannesson auf der 6, wie er es am Anfang gemacht hat. Und dann hast du 3 Positionen, wo du echt gut rotieren kannst und mit bleibenden Elementen aber, sagen wir, gut nachlegen kannst von der Bank.
Werbung.
Ja, also ich merke schon, wir alle haben eine kleine Beruhigung verdient. Und Süßes soll ja bekanntlich beruhigen. Und ich glaube, du hast genug für mich dabei, hoffe ich mal.
Ja, eine volle Packung Berliner heute. Boah. Bienenstich Berliner und normale Berliner. Ne? Die haben uns aufgefressen und wir fressen die dann auf von der Bäckerei Vogt.
Ja, also Berliner also, heute am heutigen Tag, das war glaube ich...
Genau, die gibt's halt auch bei der Bäckerei Vogt in der Box und ab Januar dann auch in der Karnevalsedition mit mehreren verschiedenen Sorten. Also greift dazu, lang zu... Hab Spaß in den Backen.
Was hast du damit gut. zu tun?
Leider nicht.
Ja, obwohl, wir hätten das Schild eigentlich woanders stellen müssen. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall freuen wir uns, dass wir da diese Beruhigung dann auch dann kriegen von der Bäckerei Vogt. Großes Dankeschön. Wir werden es dann anschließend noch essen und beruhigen uns dann langsam wieder, weil wir müssen ja auch noch auf Weihnachten.
Werbung Ende.
Kommen wir wieder zurück zum Sport. Mir ist aufgefallen, oder letzte Woche hat es Hans Sapai hier an dieser Stelle sehr deutlich gesagt. Ist euch schon mal aufgefallen, das hat er gefragt, dass eigentlich keine offensiven Flanken auf Ache kommen oder relativ wenige. Ache wird eigentlich nur als Wandspieler benutzt, ne? Also als jemand, der die Bälle verteilt, der dann im Mittelfeld die Bälle, aber Offensivkopfbälle auf denen kommen fast gar nicht. Und dann wird er nach 48, 50 Minuten ausgewechselt und heult sich die Augen aus. Also was stimmt denn da momentan nicht?
Aber das ist auch wieder so eine Sache. Du spielst mit Ache gegen Union. Da spielt Döcki, Querfeld und wie heißt der andere Riesen? Diego Leitsch. Die sind alle
dreimal Einbaustein.
Ja. 1,95 so ungefähr. Ne?
Ikea.
Natürlich spielst du da nicht mit Flanken. Wie soll er sich da durchsetzen alleine?
Ich meine, das ist auch grundsätzlich.
Ich weiß, grundsätzlich. Alles kennt, ich verstehe das schon. Nur, wenn du jetzt, lass uns nur mal Sebulonsen und Lund nehmen. Die sind mittlerweile nicht mehr in dieser, der FC allgemein nicht mehr in dieser Verfassung, aber die Spieler auch nicht in dieser Verfassung, in Positionen zu kommen, wo sie vernünftig flanken können. Weil Halbfeldflanken und Flanken vielleicht, wenn du hinter, also ab 16er Richtung Grundlinie, die sind anders, als wenn du immer aus dem Halbfeld diese Dinger nur reinspielst, halb hoch oder Mondbälle, die sind super zu verteidigen. Natürlich hast du einen Spieler, der mal einen Kopfball gewinnt, dann gegen zwei oder drei Innenverteidiger. Aber das ist nicht das Spiel, also so in dem System ist das nicht das Spiel vom FC zu sagen, Acke ist vorne, wir spielen jetzt Flanken. Dass das zu wenig ist oder auch schon zu wenig war, das ist klar, aber das ist nicht das Spiel vom FC. Du hast doch einen Elmaller außen, du willst den in 1 gegen 1 kriegen. Also flankst du nicht, du spielst Elmaller an.
Ja.
Ne? Und auf der rechten Seite, keine Ahnung, wer da, Kaminski, ja gut, der spielt auch links, aber der könnte ja vielleicht auch rechts spielen. Da hast du Spieler, schick die ins 1 gegen 1, die wollen nach innen. Natürlich wird weniger geflankt, die wollen nach innen selber einen Abschluss haben. Ne? Das sind die Situationen, die du hast. Da kann ich auch verstehen, dass du einen Acker hast als Wandspieler, vielleicht, dass der kommt und wenn du nach innen gehst. Aber das sind alles so Sachen, die ins Detail gehen. Tatsache ist, in die Situation gefährlich zu flanken, kommt der FC im Augenblick super selten.
Ja, stimmt auch wieder.
Und die Standardqualität hat er auch nachgelassen, finde ich. Ne?
Offensiv auch, ja.
Also ich finde, der Johannesson hat der teilweise viel Pfeile am Anfang reingedonnert hat. Da habe ich schon gedacht, Halleluja, so ein Eckballschützen hat man lange nicht mehr.
Ich habe es, glaube ich, nach der ersten, die besten Ecken, die der je gemacht hat beim FC, waren die im Probespiel gegen Bergamo.
Ja gut, gegen Bayern hat er auch noch eine ganz gute gemacht, muss man sagen.
Ja,
wie auch immer.
Er kann das eigentlich.
Deswegen eigentlich dazu passen. Ne?
Ja. Stimmt, ja. Ja, ist wirklich schade. Aber nochmal diese Tränen auch von Ache. Ne? Ich meine, das habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen, dass ein Spieler da so hemmungslos anfängt zu weinen, nachdem er ausgewechselt wird.
Weiß ja nicht, was er noch so hinterher... Weiß man vielleicht nicht, was da noch so alles hinterhängt bei dem Jungen. Ne?
Also, keine Ahnung, aber
deswegen würde ich
da kann man natürlich jetzt viel reininterpretieren, aber ist selten.
Besser als so zu reagieren wie Adeyemi. Ne?
Oh ja.
Ja.
Oh
ja.
Dann hätten wir noch ein anderes Thema.
Dann hätten wir noch ein Thema mehr, ja. Aber wir haben so schon genug, danke. Ja, ja. Also, ja, wie gesagt, das Spiel ist jetzt nicht mehr Gradmesser, dass es natürlich dann auch noch gegen Baumgart war und dass es eigentlich von leistungstechnisch gesehen 0-0 vielleicht tatsächlich gerechter gewesen wäre. Oder?
Ist das eure Meinung? Nee, das war spätestens ab dem Platzverweis hast du dir gedacht, komm, lass gut sein, Punkt. Den hättest du gern genommen, rein theoretisch, und hast ihn nicht. In Leverkusen hättest du dir erträumt, dass du irgendwie aus der Nummer mit einem Punkt rauskommst. Das wären 2 Punkte. Viel schlimmer ist das Ding von St. Pauli. Die 2 Punkte, da sind die 2 Punkte. Das ist natürlich ein Drama, dass du dir den fängst. Und Schwäbe hat nicht nur viele Ballkontakte. Ich frage mich immer noch, warum keiner den Schwäbe, als der FC abgestiegen ist und er wollte in der ersten Liga bleiben. Das habe ich mich damals gefragt, frage mich immer noch, warum den keiner genommen hat. Das ist für mich einer der, was
weiß ich, 6-7
besten Torhüter.
Er hat den Berater zu spät gewechselt.
Das kann sein, aber da brauche ich keinen Berater. Also ja, der ist ja schon so lange auf so hohem Niveau und da kann der FC nur glücklich sein, so einen Torwart zu haben. Wie bin ich jetzt zu Schwäbe gekommen?
Weil er ausgerutscht ist. Also,
genau,
gegen St. Pauli.
Genau, bei ihm war es Pech. Sebulonsen verliert das Kopfballduell. Die 2 Punkte tun weh. Das ist.
Und Thielmann stört halt auch da wieder nicht bei der Flanke. Ne? Ist auch wieder so eine Sache. Letzte Sekunde, du pimmelst da so ein bisschen hin. Ja, ja. Die haben eh noch keinen Torschuss.
Was, nur für, um mein Reporterdeutsch zu erweitern. Was mache ich?
Er rennt da so ein bisschen hin.
Das haben wir noch nie gehört. Das ist sowas.
Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht tiefer ins Detail gehen, aber interessant wäre es schon. Machen wir aber hinterher.
Nächstes Mal.
Ja, und dann fällt ja, wie gesagt, noch dieses Tor. Also das ist, was soll man dazu noch sagen? Also es ist nun mal so, wie es ist. Ja, wer ist jetzt beim FC gefragt? Ich hatte eben schon Kessler auf der Rechnung. Was soll vom Vorstand vielleicht was kommen? Aber die sind ja auch gerade erst mal neu. Oder soll man einfach jetzt das Ganze in Ruhe abmoderieren? Weil auch das ist ja möglich und kann zu Erfolgen führen. Beim FC war es, glaube ich, noch nicht oft der Fall. Aber
also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man jetzt erstmal so ein bisschen runterfährt. Ne? Das ist schon nicht schlecht. Also nach der Oktoberpause haben wir jetzt nochmal eine Dezemberpause für den FC. Ne? Ein bisschen längere, wo man den Kopf frei kriegen kann. Das ist auch wichtig, das ist auch gut. Die Pause ist ja nicht lang. Mhm. Was ich auch immer gut finde, muss ich ehrlich sagen, starten dann, glaube ich, direkt im Trainingslager, richtig?
Fliegen sogar vom Trainingslager nach Heidenheim.
Fliegen vom Trainingslager, das haben wir auch mal gemacht.
Das ging,
hat das geklappt?
Ins Stadion.
Das hat tatsächlich geklappt. aber ich finde das eine gute Sache. Ich glaube, dass du im Trainingslager dann so ein bisschen, wenn du unter der Mannschaft bist, unter den Spielern bist, unter dem Staff bist, dass du da dich richtig gut vorbereiten kannst. Und die Mannschaft wird das auch machen. Und man sollte auch dem Trainer und dem Staff und auch dem Thomas wirklich das Vertrauen geben, da zu sagen, die bekommen das in den Griff in der Zeit. Aber auch, wie Markus vorhin auch schon gesagt hat, Heidenheim ist natürlich schon echt eine Benchmark. Ne? Das ist wirklich.
Und vor allen Dingen am Ende der Woche kommt ja auch noch Mainz. Das kannst du ja eigentlich auch noch mit reinrechnen. Ne?
Mainz kommt noch.
Also und quasi Bayern als Sandwich.
Und Mainz in der Rückrunde ist oftmals, ja, ist, ich weiß nicht, woher sie es nehmen, aber punktemäßig immer richtig, richtig gut.
Wird auch diesmal wieder so
wird
sein.
Wird auch diesmal wieder so sein. Ich glaube, das ist einfach entscheidend.
Aber Fischer dann
es bisschen, liegt einfach an der Mannschaft, es liegt am Trainer und am Staff. Und ja, ich gehe mal jetzt ganz schwer davon aus, dass sie es hinbekommen.
Okay, wir hoffen natürlich alle. Prinzip Hoffnung darf der FC alleine nicht draufsetzen. Was müssen die intern machen? Also vielleicht das, was wir noch nicht besprochen haben. Hast du eine Idee?
Nö. Ich würde nein. Aber man hört ja einfach, das ist eben der Unterschied, dass hier ein Ex-Spieler spricht, der sich auch bei einem Trainingslager reindenken kann. Und er sagt es ja genau richtig, das habe ich ja eben auch gesagt, auch wenn wir hier kritisch über den Trainer reden, den muss einer ein bisschen einnorden, Junge, komm mal ein bisschen runter. Auch die Trikotnummer und Pullover, das sind nicht die grundlegenden Dinge. Da war ich auch so ein bisschen gespalten. Einerseits erlebt die Leidenschaft toll vor. Alles gut, nur dreh nicht durch. Also es geht nicht primär um ihn, das ist einfach auch nochmal ein Aspekt, den ich schon in den Vordergrund stellen würde, denn wenn ich mich so anziehe, dann gehe ich ja auch raus. Also guck mal, was ich heute gemacht habe. Das kann man auch ein bisschen runterfahren und einfach sagen, so, wir achten wieder grundlegender auf Team Spirit, auf Positionen, Sicherheit schaffen, Regelmäßigkeiten. Und hat ja auch im Sportstudio, wenn ich es richtig im Sinn habe, hat er ja inhaltlich praktisch gesagt, naja, wenn ich nicht diese tollen Ideen hätte, dann wären wir als Mannschaft zu schwach für diese Liga. Mhm. So, und das ist natürlich dann gegenüber der Mannschaft durchaus nicht angebracht, wie ich finde, weil dafür wieder der Kader zu gut ist.
Da gibt's schon Leute, die mir, haben mir auch einige geschrieben, ich mache das also nicht nur aus dem Dunst heraus, also manche waren noch deutlicher als ich, deutlich, deutlicher. Und da wurde zum Beispiel auch gesagt, dass gerade diese Art und Weise, wie er dann auch seine Spieler sozusagen dann auch mal, jetzt in dem Beispiel auch Filter, genau, der ist ja gerade Papa geworden, der hat andere Sorgen und so weiter. Das gefällt nicht jedem, ne, dass man da auch ins Persönliche geht. Er muss halt ein bisschen aufpassen, was er sagt und wie er es sagt, oder?
Ja, vielleicht muss er genau wie das Team noch weiter wachsen in der Bundesliga. Ja, ne?
Er ist auch Neuling
in der ersten Liga. Also ist ja auch ein, aber ich bin mal gespannt, was Alex dazu sagt.
Ja, das sind also...
Ist Blabla.
Ja.
Okay, gut. Nennen wir es so, wie es ist. Also Blabla.
Suche nach einer Begründung für jemanden, der vielleicht jetzt gerade nicht so top spielt. Aber also bei aller Liebe, ne?
Ja, ja.
Die sind auswärts im Hotel, da kannst du genug schlafen. Mhm. Und zu Hause wird sich wahrscheinlich auch eine Möglichkeit finden lassen, dass man sagt, ein Tag vom Spiel kümmert sich eine Frau ums Kind. Also an den nicht vorhandenen Haaren herbeigezogen.
Das ist jetzt der Inhalt, aber vom Prinzip, der Ansatz, dass man einem Trainer wie Kwasniok, der in seinem ersten Erstliga-Jahr ist und dass man dem auch mal so ein, zwei Dinge verzeiht und er auch reinwachsen soll und kann, halte ich schon für legitim. Das ist schon auch der richtige Ansatz. Ne?
Ja, er hat ja nach wie vor die Chancen. Ich bin schon der Meinung, dass er natürlich der Trainer ist, der jetzt auch das Ganze weitermachen soll.
Er darf es nur nicht übertreiben. Wie gesagt, guck nochmal auf die Parallele Nagelsmann. Ne? Mhm. Da reden wir auch übrigens über Klamotten, wo sich einer selbst inszeniert und so am Spielfeld dran steht. Der personelle Entscheidungen getroffen hat, dieses Havertz als Kardinalbeispiel. Ne? Die Parallele ist für mich sehr auffällig. Und da würde ich dann auch sagen, ein bisschen...
Ich halte ihn auch für einen talentierten Trainer. Also das vom Grunde her finde ich das ja nicht schlecht, wie er es macht. Es ist nur manchmal zu viel, too much. Ne? So, und ich meine, du hast genug schon Trainer erlebt. Hast du so einen ähnlichen Trainertypus schon mal gehabt?
Nein, also jemand, der verbal so, also sich immer mal wieder was einfallen lässt, nicht. Klar, der Ewald hat sein blaues Hemd getragen. Das haben sie aber auch dann auch irgendwann, hing das in der Kurve brennend. Ne? Das war dann auch irgendwann zu viel. Aber nein, das...
Ewald Lien.
Ja, Legende. Also das Hemd, nicht Ewald Lien.
Wenn ich auf Ewald zugekommen bin und irgendwas fragen wollte, hören Sie mal, Herr Lien. Nein. Da fing der schon an. Ich habe doch gar nichts gesagt.
Ja, so war er, genau.
Weltklasse. Aber erzähl ruhig weiter.
Nein, aber sonst waren es immer Trainer. Ich hatte Funke, ich hatte Stevens, ich hatte Bernd Schuster, auch Highlight. Das waren aber alles Trainer natürlich, die verbal jetzt öffentlich nicht so in Erscheinung getreten sind. Ich meine, Hüb, der hat das medienwirksam immer mal wieder gemacht, ne, in Stuttgart und was weiß ich. Aber das war total berechnet, sondern nicht spontan. Aber solche, so eine Art, nee.
Hat euch nicht der Huub Stevens, um mal kleine Anekdote einzustreuen, die Zeit nehmen wir uns einfach, am Jahresende, nach Burghausen mal in den Maschinenraum geführt, oder war das
ein Kraft? Auf Asche.
Wir haben auf Asche trainiert. Wir haben da, also da hatten wir keine freien Tage und mussten die ganze Garage leer räumen, inklusive hier Stromgenerator und Bälle und Medizinbälle, Hanteln, alles haben wir zur Richtung Platz geschleppt, Bälle, nur um dann ein paar Hütchen aufzustellen, die Asche abzurennen, aber bis zum Erbrechen wirklich, und dann den ganzen Krempel wieder reinzutragen.
Ja. Also das habe ich ja gemerkt.
Das haben wir nicht mehr verloren.
Das wurde mir erzählt. Ich habe Freitagabend in Burghausen verloren, 4-2. Das wurde mir erzählt, worauf ich mir dachte beim nächsten Live-Spiel, Mensch, erzähl es doch den Menschen.
Ja.
Was sehr schlecht.
Da war aber noch was besser. Wir sind ja abends, ganz kurz, wir sind direkt wieder, wir sind mit dem Flieger zurück abends und die Stewardessen wollten Essen ausfahren, hat er nur so gemacht. Musste die mit ihrem Wagen wieder zurückfahren. Nach dem Spiel kriegen die nichts zu essen.
Hat er die Bahnschranke gemacht. Ne? Und, aber ihr habt euch das gemerkt, das Rückspiel gegen Burghausen war ganz erfolgreich.
Das war ganz gut.
8-2?
Ja, 8-1. Aber egal.
Aber nur Stichwort Anekdoten. Dann habe ich diese Nummer erzählt. Ne? Hab gesagt, so, das ist mit Umgang mit den Spielern schon recht schwierig, ja. Im Live-Spiel. So, dann hatte ich es gerade zu Ende. Legendär du bei dem Live-Spiel bist in der Nähe des Außenmikros. Ne? Und der scheißt dich vor laufender Kamera, du hörst es einfach, scheißt er dich zusammen. Und ich habe nur gesagt, haben Sie gehört? Das meine ich. Ne? Dafür wollte er mir dann auch ganz prominent nach der Saison auf die Fresse hauen. Ich war nur nicht im Stadion.
Ach, na sowas, dann ging das schlecht.
Ja.
Ne? Also, ja, ich glaube, darüber könnten wir auch eine ganze Sendung füllen, glaube ich. Und,
ich fände mal ein Bernd Schuster Special auch spannend, weil da hast du auch besonders drauf reagiert gerade, was die Mimik angeht.
Er hat gerade gesagt, Highlight. Machen wir eine Sonderausgabe drüber?
Können wir gerne machen.
Müssen wir mal sehen, wann wir Zeit finden. Wir haben bestimmt irgendwann wieder eine Länderspielpause, wo wir sowas einbauen können. Das wäre wunderbar. Übrigens, wo wir gerade einmal bei der ganzen Geschichte sind, gib mir mal das Buch. Ich würde ganz gerne 2 Exemplare heute verlosen. 2 Stück, weil wir haben noch welche mit Hans Sapai. Und da kommen heute noch dazu Alex Vogt und Markus Höhner. Wir zwei haben uns unverschämterweise auch eingetragen, aber da, wo wir hingehören, ganz unten. Ja, das heißt, ihr müsst aber eine Frage lösen. Und ich glaube, ich habe dich jetzt nicht darauf vorbereitet. Dir fallen immer die tollsten Fragen ein. Welche Fragen sollen wir denn stellen? Was auf Alex Vogt bezogen? Jetzt nicht, welches das
wie viele Pflichtspieltore Alex Vogt für den FC gemacht hat.
Okay.
Nicht Bundesliga oder Zweitliga, sondern Pflichtspieltore.
In jedem Falle eines, was kein Mensch vergisst.
Nee, das zählt auf jeden Fall doch.
Und das könnt ihr gerne wieder in die YouTube-Kommentare schreiben oder auch bei Spotify drunter kommentieren oder auch eine Mail schreiben. Der Sieger wird es dann wissen.
Genau, also macht es und dann habt ihr die Chance, weißt dieses tolle Buch zu gewinnen.
Wir gucken
später also, mal nach.
Pflichtspiele beinhalten natürlich auch Pokal.
Deswegen habe ich das ja gesagt.
Und alles mögliche, Länderspiele. Also,
für den FC.
Naja, für den FC, ja, ist schon richtig. Ja, dann bleiben wir auch dabei. Ja, wo wir einmal jetzt dabei sind, diese Geschichte mit Anekdoten und sonst was. Ich würde schon noch mal eine kleine Jahresbilanz ziehen, weil der 1. FC Köln hat ja 2025 schon auch ein besonderes Jahr hingelegt. Also wir waren ja das ganze Jahr dabei. Das ist unsere 48. Ausgabe heute. Also war sehr sportlich unterwegs. Ne? Und entsprechend würde ich aber gerne mal eure Meinung hören. Was war denn so dein absolutes Highlight? Oder vielleicht nennst du 3 oder was auch immer.
Ich weiß es.
Also Markus. Dann sag mal, das erste.
Was sein Highlight ist.
Das FC-Highlight.
Doch, das weiß ich, glaube ich, auch. Aber ich bin gespannt.
Okay. Ja. Es war tatsächlich, die Rechte haben ja gewechselt, mein letztes Live-Spiel für Sport1 als Topspiel der zweiten Liga, samstagsabends, dieses lausige Spiel gegen Regensburg, aber nicht, weil das ein besonders tolles Erlebnis war, sondern da war ich kurz danach auch bei euch, weil wir auch schon sehr thematisiert haben, dass das so irgendwie nicht weitergehen kann. Und das Spiel hat deswegen eine große Bedeutung, weil es zu einer Entscheidung geführt hat, von der ich an dem Abend nicht gedacht hätte. Ich habe sie gefordert, aber ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich passiert und Gott sei Dank ist es passiert. Struber, Keller, beide raus und Friedhelm Funkel installiert und Thomas Kessler und das dann verbunden mit diesem Lautern-Spiel, das bleibt schon. Also ja. Das ist schon eine extreme Geschichte, dieser Tiefpunkt Regensburg und dieses Highlight Lautern.
Ja, man muss auch bedenken, was draus geworden ist anschließend, weil bei aller Matzerei heute, wir spielen in der ersten Liga, ne, und haben eigentlich ganz gut aussieht.
Mit welcher Mannschaft, mit welchem Kader?
Die Mannschaft ist nämlich auch gut und die ist gut genug für die erste Liga. Ne? Also das mal nebenbei. Ja, dann bin ich mal auf dein Highlight gespannt.
Das ist lustigerweise einfach Friedhelm Funkel. Kam, sah und siegte. Das ist einfach typisch Friedhelm in den letzten Jahren. Das ist eigentlich, kannst du da Geld drauf wetten mittlerweile, dass wenn er kommt und hat 2 bis 4 Spiele Zeit, dass die Ziele dann erreicht werden. Das war für mich absolutes Highlight.
Ja, absolut. Ich muss gerade schmunzeln, weil ich habe heute Morgen noch in einem Forum gelesen, dass man Friedhelm Funkel schon wieder joggend durch den Wald gesehen hat. Er macht sich schon wieder fit, aber das muss ja nicht für den FC sein. Also das gehe ich jetzt mal einfach von aus. Aber klar, absolut nachvollziehbar. Ja, Julian, bei dir bin ich...
Lowlight würde ich sagen, auch spielerisch, die Niederlage in Karlsruhe. Ich glaube, das hast du sogar kommentiert, oder?
Das fand ich
noch schlimmer als Regensburg.
Karneval Samstag. Mhm. Ohne Torschuss gewinnt Karlsruhe.
Genau, ganz unterirdisch.
Ohne eigene.
Und so der Moment, wo ich wusste, sie steigen auf, war das Siegtor von Kainz in Nürnberg. Da war ich mir sicher...
Du Optimist.
Doch, da war mich sicher, das wird nicht schief gehen am letzten Spieltag.
Ja, Julian ist da in der Hinsicht noch sehr optimistisch unterwegs, aber er hat ja am Ende recht bald.
Boah, ich kenne so viele, oder die an dem Sonntagmorgen vor dem
Lauternheim-Spiel. Ich hatte Angst, dass er keins
in reinmacht. Alle hatten die Hose voll vor dem Lauternheim-Spiel. So nach dem Motto, jetzt können sie es vergolden und es wäre so durchaus typisch FC, wenn sie es gerade eben nicht machen.
Ja, die Sorge hatte ich auch, aber ich war eigentlich auch ganz optimistisch. Nicht ganz so wie er, aber so nah dran.
Ich habe das Spiel unten.
Er hat mich da mitgezogen.
Ich habe das Spiel unten bei den 2 Kölsch gesehen und ich war so nervös, das ist bei mir absolut nicht üblich, dass ich mir um 3:30 bin ich rausgegangen und habe mir ein Bier geholt. Es musste irgendwie sein, um damit halbwegs klarzukommen.
Ich dachte ja, das wäre dein Highlight, weil du mir das schon erzählt hattest. Ja. Mit dem Bier und dem Ud-Tor und so. Ich hätte gedacht.
Ja, bei mir, um das auch nochmal...
Ich habe tatsächlich in einem Mundloch gestanden. Wir führten 2-0.
Ja.
Und Lautern spielte in die Richtung. Bei B2 stand ich, habe nur gerade ausgeguckt und habe mir gesagt, solange die nicht in den Strafraum reinkommen, kann nichts passieren. Das ist mein Ernst. Ich habe die 2 Tore nicht gesehen.
Er hatte doch Ache noch diese Torschuss.
Den Rest, den behandelnden Arzt. Habe ich ja nicht gesehen.
Ah, ja, die hast du verpasst. Ja. Genau. Ja, wie auch immer, mein Highlight, da kann ich mich dir anschließen. Also das war tatsächlich Noah Ganaus, ist für mich auch der Spieler des Jahres beim FC. Auch wenn er für den FC nie gespielt hat und wahrscheinlich auch nie spielen wird. Aber der hat das 1-1 gemacht. Weswegen dann im Anschluss die von dir erwähnten personellen Änderungen stattgefunden haben. Die meines Erachtens
gebraucht, was du meinst.
Ja, ja, aber das hat mehr oder weniger alles andere freigesetzt.
Ja.
Sonst wäre alles andere wahrscheinlich nicht passiert. Vielleicht wären wir aufgestiegen.
Und auch die Reaktion der Zuschauer im Stadion. Du hast ja eben gemerkt, dann kannst du ja da oben 17 Dinge erzählen. Du hast ja gemerkt, hier die Leute, das geht so nicht weiter. Und Gott sei Dank hat es ja der Vorstand dann auch...
Und es ist ja auch zum ersten Mal in dem Spiel in die Südkurve wirklich übergeschwappt. Auch in dem Moment, wo er unten zum Interview schon stand, ne, der Doktor Keller.
Ja, das war natürlich...
Aber er hat übrigens, ich sehe den ja nun auch kritisch bis unter die Dachkante und die Wintertransfers, der nackte Horror. Aber
außer
Elmaler hat er auch geholt, ne? Darf man auch nicht so vergessen,
andere
oder?
Sagen, er hat sich verhindert, ne?
Das
hier, also außer Zitat Jörg Jakobs.
Ja?
Ja, er hat gesagt, den konnte er nicht verhindern oder so.
Ja, da habe ich auch Stimmen zugehört, die da... Ich meine, wir hatten
das beruhigt mich fast ein bisschen.
Die Kollegen vom Stadtanzeiger hier, die sich ja auch ähnlich geäußert haben, aber das können wir vielleicht noch mal später vertiefen. Ich fand natürlich dann auch die Anfangsphase super. Ich meine, der ganze Sommer war eigentlich fast eine Erfolgsgeschichte. Wir haben ja eine Sondersendung nach der anderen gemacht, weil es immer wieder was verhältnismäßig Positives zu vermelden gab. Ich habe mich wahnsinnig über Johannesson gefreut, ne? Nicht nur, dass wir den in den Düsseldorfern weggenommen haben, sondern ja einfach ein Spieler, wo ich denke, der passt gut dahin, das ist genau das, was wir brauchen. Die ganzen Neuverpflichtungen, all das wirkte frisch und gut und auch Kwasniok unheimlich drüber gefreut, also weil ich gedacht habe, das könnte passen. Und es passte ja auch sehr lange. Es passt vielleicht auch jetzt noch, nur er ist jetzt in der Delle drin und muss verstehen, dass es jetzt anders weitergehen muss. Das ist so der Punkt. Weil wenn ich das jetzt mal in Schnelldurchlauf für 2025 sagen kann, es hat sich vieles Positives entwickelt. Der Vorstand, der gewählt worden ist, auch hier gesessen bei uns, das möchte ich mal auch nochmal erwähnen, das war, wie ich finde, eine gute Wahl. Jetzt wird sich natürlich zeigen.
Und das Tollste, wir spielen nächstes Jahr wieder gegen Inter Mailand, hallo?
Ja, natürlich.
Steht eigentlich
wollen wir nicht vergessen, also die U19.
Steht noch nicht fest, aber ich freue mich drauf und eigentlich müssen sie es ins Stadion setzen. Also da reicht das Franz-Krämer-Stadion nicht aus.
Ja, absolut. Ja,
Anfang Februar.
Ne? Auch um den Jungs das zu einem Erlebnis zu machen. Ja. Ich habe mal ein U19-Finale gemacht, das haben wir bei Sport 1 relativ jahrelang montags abends gemacht. Dortmund gegen Bayern, das haben die schön auf den Montagabend gelegt, 33.450 im Signal Iduna Park. Und das werden die Jungs ihr Leben nicht vergessen.
Das ja. Also ich fände es super. Und das war wirklich auch ein Highlight, dieser Gewinn der deutschen Meisterschaft der U19. Also und das auch noch an dem Tag, an dem der FC aufgestiegen ist, also die Großen. Also
Louis Stapelmann hat neben meinem Sohn im Bio-Unterricht gesessen.
Hey.
Hat mit meinem Sohn jetzt Abi gemacht.
Hat er alles von ihm gelernt.
Ja. Verzagen, hat er alles von meinem Sohn.
Ja, das nicht ganz.
Ja, aber auf jeden Fall auch ein Highlight. Und da muss man sagen, Stefan Rutenbeck, der auch vor kurzem noch hier war, macht da wirklich einen super Job, ne? Auch jetzt wieder.
Ja, offensichtlich. Also der scheint auch mit seiner Art gut bei den Jungs anzukommen. Das U19 anzupacken da in dem Alter, das ist schon nochmal eine spezielle Aufgabe. Ich glaube, der hat eine richtig gute Art, da bei den Jungs anzukommen, dass sie auch zuhören und es auch genauso machen, wie er es gerne hätte.
Ja, ich glaube, das soll man nicht unterschätzen. Gerade diese, ne, so, das ist ja schon jetzt so manchmal auch generationenbedingt ein bisschen schwierig. Vielleicht auch von der Kommunikation her, aber er scheint da die richtige Sprache zu finden. Ja, ne?
Total. Also, ich habe das gerade gesagt, ich habe jahrelang diese U19-Finals gemacht und das sind ja Trainer, die gerne in dieser Rolle sind. Die sind ja nicht so und die reden auch mit uns gerne und die reden gerne mit uns, weil sie ihre Jungs gut verkauft haben möchten. So zum Beispiel Rutenbeck oder so habe ich zum Beispiel Nagelsmann noch als U19-Trainer miterlebt, ein Jahr bevor er dann Profi wurde. Ne? 2 Stunden telefoniert, Sebastian Hoeneß, Hannes Wolf, die kommen alle daher. Höchste Identifikation mit ihren Jungs. Oder in Köln mal Manfred Schad, ne? Den kennst du.
Ja.
Der habe ich so ein bisschen unscheinbar eingeschätzt. Mhm. Da bin ich mit dem Kaffee trinken gegangen. Ich bin da wie unter Strom rausgekommen. Ja. Was hat der für eine tolle Energie? Janik Gerhardt, das war der Jahrgang, dieser Pokalsieger.
Und so war es ja auch bei Rutenbeck hier. Also ich muss sagen, das war auch mehrfach vom Feedback her eine der besten Folgen des Jahres, muss man einfach so sagen.
Ja, also für die es verpasst haben.
Natürlich.
Also für die es verpasst haben sollten, ihr solltet wirklich da nochmal, das ist ja so ein Ding, das kannst du dir immer
an. Das ist zeitlos.
Das ist zeitlos und das erzählt auch noch sehr viel von der Meisterschaft, wie das alles geklappt hat und also wirklich ein toller Typ und absolut 100% FC. Also das merkst du auch aus allen Knopflöchern, ist der Mann FC. Und das sind wir, glaube ich, alle hier. Also von daher können wir das alle sehr, sehr gut nachempfinden, was er da alles gesagt hat. Ja, ich habe eine Sache noch gar nicht angesprochen. Neuzugänge. Was braucht der FC? Was sollte der FC holen? Soll er überhaupt jemanden holen? Abwehr, muss was getan werden, oder? Hübers Ausfall etc.?
Ja, Hübers fällt lange aus, klar, aber der Rest ja nicht. Also ich glaube, dass du da eigentlich personell ganz gut besetzt bist. Schwierig. Ich weiß nicht. Also du in der Breite bist du, also ich finde den Kader in der Breite, wie wir jetzt schon gesagt haben, finde ich den eigentlich gut aufgestellt. Auch in der Spitze finde ich ihn gut. Du kannst nachlegen jederzeit. Ne? Du musst halt nur die richtigen Jungs auf den Platz bringen von Anfang an und die richtigen Schlüsse rausziehen. Wie wechsle ich jetzt in den Spielen? Das ist kompliziert, das ist schwierig. Also dieses Neudeutsche oder Denglische In-Game-Coaching. Ne? Das ist nicht einfach, weil du auch als Trainer, da wo du stehst, nicht immer alles perfekt siehst. Ne? Deswegen, das ist schon nicht einfach. Ich würde, keine Ahnung, wenn da noch ein paar Euro über sind, würde ich immer offensiv was machen, weil da kannst du immer jemanden gebrauchen, immer eine Alternative gebrauchen, immer jemanden reinschmeißen. Aber alles in allem würde ich fast sagen, lass dem Kader vertrauen.
Okay, aber 1-2 Ergänzungen im Sturm, da gebe ich ihm recht, da sind wir ja eigentlich ein bisschen dünn aufgestellt. Ich meine, dass jetzt El Maller schon teilweise mit dem Stürmer gespielt hat, war ein Experiment. Ne?
Das sind, glaube ich, die 2 Positionen, wo du nachdenken kannst, wenn sich was sehr Gutes ergibt. Das ist die 9 und theoretisch noch ein Backup als Innenverteidiger. Wenn ich den Schenk nicht vertraue, was ich eben nicht so sehe, für mich ist ein Schlüssel, also ich sehe auch nicht so den Nachbesserungsbedarf, weil ich den Kader echt cool finde, was Kessler da im Sommer gezaubert hat. Was ich sehen wollen würde, wäre wieder mehr Konsequenz in der Positionhaltung und eine mutigere Ausrichtung mit 4er-Kette, mit einer Doppel-6, Martel, Johannesson und dann insgesamt 4 Offensiven, in welcher Konstellation auch immer. Und ich finde, da hast du nämlich auch Qualität, da hast du eine tolle Kaderbreite. Wenn so ein Kainz ganz wenig Spielzeit hat, den hast du aber noch, den bringst du mal und der kann dir auch Spiele gewinnen. Und da finde ich, ist der Kader gut aufgestellt, aber diese Breite wird in den letzten Wochen in der Offensive mit zu wenig Positionen nicht gut genutzt, finde ich.
Okay. Julian, hast du einen Wunsch?
Also ich teile das schon, was Marco sagt, aber ich glaube nicht, dass es so eintrifft. Deswegen glaube ich schon, dass wir auf jeden Fall einen neuen Spieler für die Schiene holen, weil ich glaube, Castro Montes war so ein Notding, was nicht gezündet hat. Gazi Begovic ist jetzt schon weg. Und ich schätze Sebulonsen und auch Lund beide, aber ich finde, beide haben auch nicht diese ganz krasse Flankenqualität. Also gerade auch am Anfang, wo es gut lief, die hatten ja trotzdem keinen Scorer. Mhm. Und dieser Obermeier, der ist wirklich eine Granate. Ja. Ich weiß nicht, ob das so ein Spieler ist wie Paccarada, lange zweite Liga gespielt und schafft den Sprung dann nicht mit Ende 20. Aber vielleicht wäre es schon nicht verkehrt, so einen Kwasniok-Vertrauten da auch mal in die Mannschaft reinzuholen. Das wäre so eine Option, neben dem Stürmer sowieso, finde ich, wo ich sagen würde, den auf der Schiene fände ich schon cool.
Wir wollen mal sehen, was der Weihnachtsbaum oder so die Nachweihnachtszeit bringt.
Ja. Ob du den kriegst,
was da unter dem Weihnachtsbaum liegt.
Die im Aufstiegskampf hängen, ja, ich weiß.
Die Paderborner sind stur bis unter die Dachkante. Die haben den Kwasniok ja auch
plus noch den plus noch den Brackelmann als Innenverteidiger, der auch ein Linksfuß ist. Ne?
Der Kwasniok wollte doch zum HSV und die haben gesagt, nein.
Das sind Westfalen, also da muss der
erstmal durch. Ja, das ist ja auch konsequent, die lassen sich einfach...
Übrigens HSV, so ein anderer Mittelstürmer-Typ ein bisschen, der jetzt vielleicht nochmal irgendwo in die Bundesliga geht. Ich habe gehört, HSV wird es wohl nicht, aber Bundesliga auf jeden Fall. Downs beim FC wäre ja auch nicht verkehrt gewesen jetzt nochmal, ne?
Ja, ich würde den schon gerne wiedersehen.
Also einfach so als anderes Element als ein Ache, der halt auch mal so ein bisschen die anderen dreckigen Neuner-Tore gemacht hat, wie er, finde ich, letztes Jahr auch viele gemacht hat. Fände ich spannend.
Dann als Leihspieler.
Ja, ja. Ja gut, wird nicht passieren. Das ist klar. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass er zum FC ausgeliehen wird. Aber ich bin mir relativ sicher, dass er in die Bundesliga zurückkehrt jetzt im Winter.
Aha.
Gut.
Wir müssen mal wieder joggen gehen.
Ja. Reden wir mal nochmal drüber.
Genau. Ihr könnt beim Joggen reden, ich kann dann.
Yes. Aber alle zwei Tage hier, wir beide. Sehr fleißig. Oder alle drei Tage.
Da muss ich aber für stehen bleiben, ich könnte das nicht. Vor allen Dingen kann ich die Typen nicht leiden, die mich beim Joggen zulabern.
Achso, ich dachte, du kannst uns nicht leiden.
Ja. Euch kann ich wunderbar leiden, aber ich gehe auch selten joggen, wie man sieht. Ja, wie auch immer. Jetzt habt ihr natürlich noch was zu erfüllen. Und zwar Wünsche für das Jahr 2026, FC-Wünsche oder vielleicht auch eine Glaskugel. Der FC steigt nicht ab, weil... Alex, du darfst anfangen.
Weil das Umfeld in Köln in 2026 Ruhe bewahrt. Ein anderes ist, als in den letzten Jahren andere Leute das Sagen haben und den Trainer und den sportlich Verantwortlichen vertrauen, der Mannschaft vertrauen, dem Kader vertrauen. Und Vertrauen hat sich, also so wie ich es kennengelernt habe, immer ausgezahlt. Und das würde ich mir wirklich wünschen, dass man jetzt hingeht und nicht wieder mit der Axt reinhaut, sondern einfach mal ein bisschen Geduld hat und den Leuten Zeit lässt. Der FC ist nicht 18. oder 17., darf man auch nicht vergessen. Deswegen ein bisschen Ruhe, ein bisschen Geduld, ein bisschen Vertrauen und dann wird das funktionieren.
Okay.
Extrem undankbar, immer nach Alex dran zu kommen. Ziemlich gut auf den Punkt. Ja, ich glaube auch, wir reden hier kritisch, aber ich glaube auch, dass das Gesamtgefüge Kessler, Trainer, Kader gut genug ist, da letztlich dann Ruhe reinzubringen und ja solide 12. zu werden. Europa, Käse.
Also ich teile eure Meinung absolut, auch wenn das sich jetzt vielleicht nach meinen Ausfällen eben nicht so nicht auf der Hand liegt auf der anderen Seite, aber ist genau das der Punkt, was mich so aufregt. Die Mannschaft ist gut, der Trainer ist gut. In meinen Augen ist diese Mannschaft gut genug, relativ locker die erste Liga zu halten. Und deswegen ist mein Wunsch, und ich sage auch, der FC bleibt drin, weil der erste FC Köln diese Alarmsignale ganz bestimmt nicht überhören wird. Und alles, was wir erzählt haben, haben die schon längst gewusst.
Ja.
Und dementsprechend glaube ich, dass der FC die Klasse hält und 2026 wir weiter auch im Nachgang einen FC-Podcast, der erstklassig ist, kommentieren werden. Und jetzt bin ich auf deine Wünsche gespannt und auf deine Aussage.
Was soll ich da jetzt noch ergänzen?
Ich finde dir bestimmt
was. Ich glaube, dass es jetzt an der Zeit ist, dass die Leute am Werk sind, die jetzt Kontinuität im besten Sinne auch schaffen können. Also im schlechteren Sinne war jetzt ehrlicherweise Keller, an dem zu lange festgehalten wurde, aber es ein Kessler für was Neues steht, für was, der was bewegen kann im Kader, im Verein und im ganzen Umfeld, finde ich auch, wie er sich präsentiert, finde ich überragend, wirklich. Und ich glaube, das ist das ganz Wichtige. Der ist der entscheidende Mann der nächsten Jahre, auf dem man auch was fußen kann, auf dem man auch was aufbauen kann. Und die Bundesliga darf man nie unterschätzen, finde ich, gerade mittlerweile im Mittelfeld ist es unfassbar eng geworden und auch spielerisch besser als viele vielleicht denken, meiner Meinung nach. Aber dennoch bin ich mir sicher, wir bleiben drin und Kessler kann uns durch die nächsten Jahre hoffentlich tragen. Und da bin ich positiv gestimmt.
Okay.
Mit einem unfassbar krassen Angebot für El Mala im Sommer.
Ja, glaubt ihr noch? Meinst du, wer tippt, dass er im Sommer bleibt? Also ihr müsst jetzt nicht.
Ich mache viel für Magenta, ja. Dritte Liga. Ich habe den letztes Jahr gesehen, ich fand den gut, aber dass der so durch die Decke gehen könnte, das haben da schon viele gesagt, dass der so durch die Decke gehen würde,
hätte man auch nicht. Also wir erwarten, ich erwarte zumindest einen Rekordsommer, ja.
Ja,
das also gut, das ist beim FC ja im Verhältnis, ist das verhältnismäßig einfach, wenn man jetzt sieht, wo die Messlatte jetzt bisher liegt mit Modest, ne? Was ist es, 40 Millionen, glaube ich?
30.
Ja, okay, also
war ja nicht wieder weg.
Ich finde übrigens, das kann man bei El Mala auch nochmal sagen, der Junge wird nun wirklich dafür, was auf den einprasselt, echt total bodenständig. Ja. Also wie ruhig der das alles nimmt.
Gut. Nö, also das nötigt mir auch Respekt ab. Ja. Also wird auch gut moderiert vom FC, muss ich auch mal sagen. Von daher denke ich mal, dass das wirklich schon positiv ausgeht. Ich hätte aber nichts dagegen, wenn er vielleicht danach noch ein Jahr bleibt. Aber
FC in der ersten Liga bleibt, dann bleibt er noch ein Jahr.
Oh, sag ich.
Das finde ich schön, ja.
Das ist doch mal ein Wort. Und
dann wird er...
Das,
ordentlich verkauft.
Ja, weil ich glaube, das ist ja der Punkt. Irgendwann ist er halt weg. Also schade, ne? Dass man heute schon gar nicht mehr darüber nachdenkt oder dass man von vornherein schon gar nicht diskutiert, dass der vielleicht mal länger beim FC bleiben kann. Dafür ist er einfach zu gut.
Ne? Ja.
Also ich glaube, das ist immer realistisch.
Aber das Problem hat ja jeder Verein außer der FC Bayern in Deutschland.
Ja.
Also selbst bei Borussia Dortmund oder die Nummer 2, 3 ist es ja so, dass man weiß, an einem gewissen Punkt, ja, sind die Jungs eh nicht mehr zu halten. Vor allem, wenn man überlegt, was die auch selber nur für Ablösen zahlen. Also El Mala ist ja jetzt schon zu teuer für Borussia Dortmund.
Ja, ja.
So
ja,
realistisch muss es ja auch sein, ne?
Ja, zum Glück auch so teuer für solche Sachen wie Gladbach oder sonst was. Ja. Da nickt einer. Ja, ich glaube, so langsam kommen wir zum Schluss. Ich habe natürlich erstmal euch hier zu danken für euren Einsatz hier, dass ihr das heute noch
Dankeschön.
Einen Tag vor Weihnachten gemacht habt.
Danke für die Einladung.
Ganz großes Dankeschön. Natürlich auch meinem herausragenden Co-Host, der das ganze Jahr hier über mit einem Einsatz gefahren hat, wo ich einfach nur sagen, Chapeau,
Hut unvergleichlich, ab. Würde ich sagen.
Ja. Das ist wirklich eine Leistung. Ja, ich meine das schon ernst. Also das ist, also wir blödeln ja auch schon mal gerne rum, aber was er hier da immer auf sich nimmt, das ist riesig, weil man darf nicht vergessen, da ist noch ein Hauptjob und so einfach ist es nicht, auch mit der ganzen Fahrerei, mit Ruhrpott und so weiter. Also ganz, ganz großes Dankeschön auch an dich.
Danke.
Und natürlich, und das darf ich hier absolut nicht vergessen, auch wenn er nicht im Bild ist, ist unser Thorsten Bastian, der hier die Technik, und er hat uns wirklich auf ein neues Level gehoben. Das muss man einfach sagen. Da können wir dir nur wirklich ein ganz großes Dankeschön sagen. Und das sagen auch viele User, Mensch, also das kann man ja wirklich super hören. Bis zum Sommer haben sie alle gedacht, eure Inhalte sind super, eure Technik ist Schrott. Das hat sich nicht nur dramatisch geändert, es ist ein Paradigmenwechsel, Thorsten. Dir ein dickes Dankeschön dafür. Ab nächstes Jahr müssen wir selber alleine laufen. Dann gehen wir aber demnächst noch mal schön einen trinken. Das verspreche ich dir hiermit schon mal. Ja, und damit haben das auch die User mitbekommen. Und damit bin ich auch in der Pflicht, ne? Oder wir.
Und ich danke dir natürlich auch, Ralf, dass du das mit mir hier immer so hervorragend durchziehst, dass wir immer hier die Herberge bei dir haben. Es macht super viel Spaß. Und ich hoffe, das ziehen wir nächstes Jahr genauso weiter durch.
Da bin ich genau der Meinung, dass wir das machen. Und das, wie gesagt, erstklassig. Europa, lassen wir uns noch ein bisschen Zeit mit. Und auch natürlich noch ein Dankeschön natürlich auch an die Bäckerei Vogt, deinem Namensvetter. Ne? Und Mensch, das wäre ja eigentlich, würde sich ja fast anbieten, Testimonial. Ne? Aber wie auch immer, ein großes Dankeschön für die Unterstützung.
Genau.
Vogt und Vogt sozusagen. Ne? Und damit bin ich durch.
Ja, macht's gut. Alle durch.
Amen. Frohe Weihnachten. Bis zum nächsten Mal.
Frohe Weihnachten.
Kommt gut rüber und Forever FC. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Tschö. Danke dir.
So. Das waren die FC-Thekenphilosophen mit Ralf Friedrichs und Julian Witze. Abonniert unseren Podcast, bewertet uns und erzählt es weiter. Schaut auch gerne bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Bis zur nächsten Folge.